Wie schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Für uns beide ein bisschen aufregend gerade.
Total.
Ja, super. Alex, wir haben uns hier online getroffen, weil du die erste Frau in meinem Podcast, beziehungsweise Videoblog, Podcast, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es nennt, bist.
Ich bin die Erste. So,
du bist die Erste. Vielen Dank, dass du mitmachst. Ich freue mich
sehr. Gerne.
Du bist ja auch ein Oldenburger Gesicht und viele Frauen kennen dich. Und genau, in diesem Sinne habe auch ich dich irgendwie kennengelernt über Bonnie. Und genau, jetzt bist du Teil meines Podcasts und ich freue mich riesig. Und genau, ich hatte dir im Vorfeld ja so ein paar Fragen geschickt.
Ja, habe ich überflogen.
Ja?
Mhm.
Und konntest du damit was anfangen?
Ja, aber ich habe mir die durchgelesen, klar. Aber ich kann immer besser frei reden, ne?
Das ist auch das Ziel.
Wie mir die Schnauze gewachsen ist, einfach.
Sehr gut. In diesem Sinne würde ich einfach mal starten und dich fragen, Alex, wer bist du?
Ich bin die Alex, Alexandra Schürmann. Ich bin selbstständig. Ich bin alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die aber schon groß sind, also erwachsen sind. Ja, was muss man noch wissen? Ich bin hier in Oldenburg, in der Innenstadt, lebe und arbeite ich total gerne.
Was machst du?
Was ich mache? Ich mache dauerhafte Haarentfernung mit dem Laser, schmerzfrei auf jeden Fall. Effektiv und schmerzfrei, ein bisschen Werbung nebenbei. Ich liebe das, was ich tue. Ich bin da mit vollem Herzen dabei. Ich muss unbedingt mit Menschen arbeiten. Also für mich wäre so ein Bürojob, wo ich halt mein Ding alleine mache, gar nichts mehr. Habe ich früher gemacht, habe ich früher geliebt. So dreht sich das im Leben. Heute arbeite ich total gerne mit Menschen.
Oh, wie schön. Und war das schon immer dein Beruf?
Nein, das war nicht schon immer mein Beruf. Die Wende kam halt mit der Trennung, dass ich getrennt wurde. Also ich wurde verlassen und bin in ein ganz tiefes Loch gefallen, weil ich damals dachte, ich wäre in einem System, was mich auffängt. So, und dem war nicht so. Und zu dem Zeitpunkt sind auch noch viele andere Sachen passiert. Meine Eltern sind gestorben und so weiter. Und ich habe mich komplett neu aufgestellt. Also ich bin wirklich ins kalte Wasser gesprungen, habe einen Laden übernommen, den ich 13 Jahre hatte in der Burgstraße. Und habe mich da eigentlich wiedergefunden. So, die Arbeit hat mich gerettet, die Arbeit mit den Menschen. Das war so, sehe ich heute, das war so mein Anker. In meinen kleinen Laden fahren, schnacken, Geschichten hören von anderen Menschen, gar nicht so viel über meinen Kram nachdenken, der mich damals beschäftigt hat. Ja, ich bereue gar nichts.
Gar nichts?
Fast nichts. Also. Nein, also nein, das stimmt nicht. Ich bereue wirklich nichts. Ich wünschte, ich hätte damals ein anderes Wissen gehabt. Ich wünschte, ich hätte damals schon zu meiner Zeit gab es das noch nicht, dass man so offen gesprochen hat und Coaching, Familienstellen und so weiter. Das waren keine Begriffe aus meiner Jugend oder heranwachsenden Zeit. Das hätte ich mir gewünscht, dass ich solche Instrumente schon gehabt hätte. Dann denke ich, wäre vieles anders gelaufen. Aber ich bin auch der Meinung, dass ja auch alles einen Sinn und Zweck erfüllt. Jede Erfahrung, die du machst. So, und auch wenn sie schmerzhaft ist, aber im besten Falle wächst du draus. Und das kann ich von mir sagen.
Punkt.
Punkt. Wir wollen ja nicht so ins Detail gehen, was das ganze Szenario angeht, aber ich kann heute für mich sagen, ich bin größtenteils angekommen in meinem Leben. Ich bin weitestgehend zufrieden. Natürlich habe ich auch noch 2, 3 Baustellen, an denen ich arbeiten möchte und auch will. Und aber im Großen und Ganzen möchte ich diese Leben nicht mehr tauschen mit dem Leben, was ich mal hatte, wo ich meinte, ich war glücklich, mit dem Leben, was ich heute habe. So, weil heute bin ich glücklich.
Was heißt denn ein Leben, in dem du meintest, dass du warst?
Also ich mit meinem Ex-Mann. Ne? Also das war so das Bild, was ich hatte. Man hat einen Mann, man hat zwei Kinder, man hat ein wundervolles Haus, man hat ein gutes Einkommen. Und für mich war das Leben so vorgefertigt, schon in meinem Kopf. Also ich habe in meinem Haus gestanden, habe gesehen, wie meine Kinder mit dem Fahrrad von der Schule kommen. Dieses Bilderbuch, was vielleicht junge Frauen auch heute noch im Kopf haben. Und das war von einem Tag auf den anderen vorbei. War ich glücklich? Wenn ich das heute hinterfrage, nee, ich war nicht glücklich. Aber es war für mich zu dem Zeitpunkt in Ordnung.
In Ordnung.
Also ja, genau. Und in Ordnung ist nicht happy. Ne? So, ich war in so einem, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, in so einem System, in so einer Maschinerie drinne, dass ich das als normal empfunden habe. Ne? Also wenn wir gleich ins Eingemachte gehen, ich erlebe ja so viele junge Frauen hier, wo, und ich finde mich da immer wieder, wie ich früher war, wo ich denke, guck mal dahin, guck mal dahin. Man erzieht sich den Partner ja auch, indem man immer alles macht. Und irgendwann kommst du an den Punkt und denkst, wieso mache ich denn immer alles? Ne? Irgendwann bist du halt nicht mehr zufrieden mit dem, was vorher für dich in Ordnung war. Und dann kommen ja die Streitpunkte. Ne?
Ja, klar. Oft ist es ja auch so, dass es mit dieser steigenden Care-Arbeit und dieser Überlastung,
ja,
das auch so entzweit. Ne? Also dass irgendwie, ja, so eine Lebensrealität beim Partner entsteht und eine Lebensrealität für einen selbst. Und das,
ja,
das hat mehr so viel miteinander zu tun. Und dann,
genau, und wenn, wenn beide nicht dran arbeiten, so das, was du jetzt heute auch machst mit deinem Paar-Coaching und so weiter, auch das waren damals keine Begriffe. Man ist so in seiner Unzufriedenheit und man nimmt das so hin und irgendwann knallt es nur noch. Ne? Irgendwann sind beide nicht mehr glücklich, jetzt egal, wie die Charaktere sind, aber wenn du verstehst, ja, was ich meine. Ne? So, und dann gibt es natürlich immer wieder Streit und der eine ist nur am Meckern und der eine denkt sich, ach ja, habe ich auch keinen Bock mehr drauf und ist dann mal weg. Ne? Und dann stehst du da mit nichts und denkst dir, Und das ist etwas, also das ist etwas, was ich rückblickend sagen kann, was ich mir gewünscht hätte, dass das schon viel präsenter gewesen wäre zu meiner Zeit.
Glaubst du, dass du deine Partnerschaft sozusagen hättest retten können? Oder glaubst du eher, dass du dich hättest anders aufstellen können? Um
vielleicht selber? Ich wäre eher gegangen. Das weiß ich. Ich bin einmal gegangen und bin dann wieder zurückgegangen. Also ich wäre eher gegangen, weil du kannst ja den Menschen nicht ändern, wenn er nicht will. Ne? Du kannst ja dein Gegenüber, du kannst nur immer wieder versuchen, auch, ich habe eben auch versucht, bildlich zu zeigen, wo ich stehe bei ihm. So, und wenn der andere das nicht einsehen kann, nicht will, ich denke, ich wäre eher gegangen. Ich bin auch noch ganz anders geprägt. Ich hatte alte Eltern, also meine Eltern waren im Schnitt 10 Jahre älter als die Eltern meiner Freunde. Das waren die Kriegskinder. Ich bin so aufgewachsen, zu meiner Zeit gab es keine Scheidungskinder. Das war schon so, oh, ne, das ist ein Scheidungskind, oh mein Gott. Das war was Schlimmes. Das, was wir heute haben, das gab es ja damals gar nicht. Und man hat bei seinem Mann zu bleiben. So, egal was ist. Mhm. Ne? Das ist meine Prägung gewesen. Und auch wenn ich eine moderne Frau war, die schon wirklich einen tollen Job hatte, gearbeitet hat, viel Kohle gemacht hat damals schon, bevor ich ein Kind bekommen habe, hatte ich diese Prägung im Kopf. Ne? Mhm. Also so unterbewusst auch. Ich habe natürlich rebelliert irgendwann, habe gesagt, nee, das ist alles nicht meins. Und aber du hast es einfach intus. Das ist so.
Ja klar, das sind so Glaubenssätze, die den Rahmen stecken.
Genau.
In dem wir uns.
Ja.
Und du hast vorhin gesagt, du wurdest getrennt sozusagen, also dein Ehemann oder beziehungsweise Ex-Mann ist gegangen.
Ja.
Und dann?
Und dann?
Was war dann?
Also für mich kam das überraschend.
Mhm.
Weil ich da nicht mit gerechnet habe. Da war auch eine neue Frau im Spiel. Und das war etwas, was für mich total fern war, weil ich bin so altmodisch, man betrügt nicht. Ne? So. Das hat lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Mir ist heute klar, man kann sich verlieben. Da ist keiner von uns vor gefeit. Das passiert. Ja? Aber die Art und Weise war schlimm. Und ich denke, ich habe so meine, boah, anderthalb, 2 Jahre gebraucht, um das überhaupt zu realisieren, was da alles passiert ist, was im Vorfeld schon gelaufen ist, wie akribisch geplant das eigentlich war. Im Großen und Ganzen, ohne da jetzt groß drauf rumzureiten, bin ich unwahrscheinlich dankbar dafür. Nicht für alles, aber für vieles, was passiert ist. Weil ich glaube, ich brauchte diesen Tritt in den Hintern. Ich brauchte dieses Krasse, weil dann habe ich begriffen, dass das Leben noch viel mehr bieten kann. Weißt du? So, dass da noch so viele schöne Dinge auf einen warten, egal wie alt man ist.
Das macht Mut.
Ja, das möchte ich auch unbedingt. Also ich bin überhaupt kein negativer Mensch. Ich bin natürlich, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, weiß Gott nicht. Aber ich durfte so viel lernen und ich durfte auch nach der Trennung so viele wundervolle Menschen kennenlernen, die, ich sage mal, sind Besucher in deinem Leben. Ja, manche bleiben bis zum Schluss und manche bleiben nur kurz. Und all diese Menschen bringen dir was. Ne? Und auch Enttäuschung. Sei unbedingt dankbar für jede Enttäuschung, so schmerzhaft wie sie ist. Sei dankbar dafür, weil, was das Wort ja schon sagt, ne, das ist das Ende einer Täuschung. Und so sehe ich das mittlerweile. Ne? Ich weiß, dass es wehtut. Also Herzschmerz ist was Schlimmes. Ja? Liebeskummer ist was Schlimmes. Aber das geht vorbei, wie die Alten schon gesagt haben. Die Zeit hält die Wunden. Ne? Und so ist es.
Ich habe letztens auch zu einer Klientin gesagt, die in einem, ist sozusagen, also die Geschichte ist natürlich eine andere, aber dieser Schmerz, den sie hat, ist ähnlich. Und ich habe zu ihr gesagt, du bist nicht zerbrochen.
Genau.
Das fühlt sich gerade an, aber da ist ganz viel, was jetzt freigelegt wird.
Genau.
Und dass daraus Chancen entwickeln.
Also du musst den Schmerz leben, ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Ne? Weinen und fragen, warum. Und wenn du die richtigen Leute um dich rum hast, dann darfst du auch fluchen, schreien, heulen. Ne? Das ist auch ganz wichtig, das gehört zur Heilung dazu. Und dann geht's weiter. Also ich habe einmal vorm Spiegel gestanden und das war noch im alten Haus und ich habe so geweint, weil ich gedacht habe, was mache ich? Ich habe hier 2 kleine Kinder, ich habe keinen Pfennig Geld gerade. Was mache ich? Und dann habe ich gedacht, du hast 2 gesunde Hände. Du wirst immer irgendwas arbeiten können. Und das ist der Satz, der mir heute noch hilft. Denke, denn das, wenn ich das hier nicht mehr mache, mache ich was anderes. Es gibt immer irgendwas, was ich machen kann. So, und das sage ich auch meinen Frauen hier, die in der Trennung sind oder die denken, ja, aber ich kann das Haus nicht halten. Ja, egal, dann ziehst du halt in eine Wohnung. Ist nicht schlimm. Musste ich auch. Ist nicht schlimm. Man überlebt das. Ne? Und es hat mich mit den Kindern eigentlich noch mehr zusammengeschweißt.
Mhm.
So.
Kinder, das wäre jetzt auch nochmal ein Punkt. Wie alt waren deine Kinder, als ihr euch getrennt habt?
7 und 3. Ja, mein Sohn war 7, meine Tochter war 3, so ein halbes Jahr dazu. Mhm.
Und viele Paare, oder einzelne Personen, die ich begleite, die sich in einer Trennung befinden, berichten über dieses schlechte Gewissen den Kindern gegenüber. Und dieses Gefühl, okay, wir haben jetzt nicht mehr die Familie, die eine, ich sag jetzt mal die Rama-Familie, die existiert nicht mehr. Mhm. Und dann so ein Schuldgefühl. Hattest du das auch?
Kann ich nicht sagen. Ich hatte kein Schuldgefühl den Kindern gegenüber, Asche auf mein Haupt. Aber ich muss dazu sagen, in der Zeit, also innerhalb von 4 oder 5 Monaten sind auch meine beiden Eltern gestorben, also Mutter und Vater. Ich war gar nicht klar im Kopf. Das kam später. Ich sag mal so ein Dreivierteljahr später habe ich angefangen, mehr auf die Kinder zu gucken. Also ich war so in so einem Tunnel drin, wo ich gedacht habe, okay, was passiert denn als nächstes? So, was kommt denn jetzt? Ne? So, ich war selber nicht klar. Ich habe in der Zeit den Laden übernommen. Also ich habe eigentlich alles das gemacht, was ich gar nicht konnte. Ne? Mhm. Habe aber erstmal gemacht. Ich habe sehr funktioniert. Und irgendwann kam so ein Schlüsselsatz von meinem Sohn. Und da habe ich gedacht, okay, hier läuft gerade alles verkehrt. Die Kinder brauchen nicht auf mich gucken. Ich gucke auf die Kinder. So, und dann habe ich angefangen. Dann kam die in psychologische Betreuung. Und habe auch mit dem Psychologen damals gesprochen, der mir unwahrscheinlich tolle Sachen an die Hand gegeben hat. Das waren aber auch alles so Sachen, wieder zurück zur Prägung, wo ich gedacht habe, das macht man nicht. Also man geht nicht dahin. So ein Quatsch, macht das unbedingt. Ja, es hat mir so viel geholfen, die Kinder zu verstehen, weil die hatten ja auch einen Riesenschmerz. Die haben ja auch was verloren, ne? Nicht nur ich. Ne? So, das war eine ganz große Unterstützung damals für mich.
Ja, ich merke das hier auch ganz oft, dass es, also ist zumindest mein Gefühl, dass es, also ich muss das Rad hier oft gar nicht neu erfinden, aber es braucht so einen Raum, wo man das mal aussprechen kann, ja, wo man mal seine Gedanken sortieren kann und wo vielleicht auch mal jemand gegenüber sitzt, der sagt, und das ist okay.
Ja, genau. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja.
Und auch so ein Gefühl wieder von Wertigkeit zu bekommen. Ich muss gar nicht alles richtig machen im Moment. Ich mache das so Schritt für Schritt. Und heute fühlt es sich gut an und morgen ist vielleicht wieder ein blöder Tag, aber nach einem blöden Tag kommt auch wieder ein guter Tag. Genau. Und
kosmisches Gesetz, nach Regen kommt immer Sonnenschein. Das ist so.
Das ist so.
Ja.
Und ich finde ja auch, also kann ich auch von mir selber sprechen, in diesen Phasen, wo es nicht gut läuft oder wo es schwierig ist, wo man irgendwie vor so mächtige Herausforderungen gestellt wird,
ja,
in diesen Phasen bin ich mir selber immer am meisten begegnet.
Ja.
Da ist man so quasi gezwungen, wirklich mal hinzugucken und reinzuspüren und zu gucken, okay, was passiert hier eigentlich gerade?
Genau, und wenn du das nicht tust, kannst du nur verlieren. Ne? Du musst dich damit auseinandersetzen. Ne? Genau. Genau. Aber das ist immer gut, wenn es dann Werkzeuge gibt oder Instrumente gibt, so wie dich auch, dass man darauf zurückgreifen kann und sich das gönnt und sagt, das tut mir unwahrscheinlich gut, mich auch mal fallen zu lassen und auch mal Sachen auszusprechen, wo ich, manchmal ist das ja auch so ein Schamgefühl, was du hast. Ja. Das höre ich hier ja auch. Ich habe mich als Frau auch erstmal wertlos gefühlt, weggeworfen gefühlt. Ne? Du hast die ganze Zeit gemacht und dann wirst du auf einmal ausgetauscht. So, läuft nicht, next. So habe ich mich gefühlt tatsächlich. Und das höre ich hier auch immer wieder, wo ich sage, ja, ich kann das verstehen, aber so ist es nicht. Ne? Sei doch froh, dass das beendet ist. Wenn du es nicht wert bist, dann bist du es für einen anderen. Für einen anderen Menschen. Ne?
Ich habe gestern so einen Spruch gelesen bei Instagram. Ich glaube, ich habe ihn auch geteilt. Ich habe ihn jetzt nicht mehr im O-Ton im Kopf, aber so ungefähr. Die Art, wie dich ein Mensch behandelt, sagt mehr über seinen Charakter als über deinen Wert.
Als über dich aus. Ja, 100%. Ja.
Aber das muss man in so einem Moment der Verletzung auch erstmal annehmen können. Weil
ja, ich denke, wenn das ganz frisch ist, ist das ganz schwierig. Dann braucht es erstmal eine Zeit, bis du so ein bisschen klarkommst wieder, weil wenn dir der Boden unter den Füßen weggezogen ist. Ich habe damals einen sehr guten Hausarzt gehabt. Der war wie ein väterlicher Freund für mich. Zu dem habe ich immer gesagt, wissen Sie, ich falle immer noch. Ich bin noch gar nicht aufgekommen auf dem Boden der Tatsachen. Es kam so viel, es passiert in so kurzer Zeit. Wie ich gedacht, warum? Ne? Ja.
Ja.
Ich bin ja ein sehr gläubiger Mensch, ich bin kein Kirchenmensch, aber ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Und das ist einfach mal die Hand von oben gewesen, die gesagt hat, so, seh zu, du kannst das. Ne? Lern draus. Und das habe ich. Ich mache nicht alles richtig, auch in meiner Erziehung. Ich mache bestimmt nicht alles richtig. Aber ich bin über mich hinausgewachsen tatsächlich.
Und wenn du, kannst du das genau benennen? Also zum Beispiel einen Glaubenssatz oder eine Grenze, die du früher gedacht hast, die richtig ist? Oder heute sagst, das hast du bewusst aufgebrochen?
Also was ich sagen kann, ist, der Glaube versetzt Berge. Das ist das, was ich meinen Kindern auch immer wieder sage. Wenn du wirklich mit Herzblut dabei bist, kannst du das schaffen. So. Und wenn du an dich selber glaubst. Ne? Nö, ansonsten fällt mir da nicht so ad hoc was
ich
ein.
Ich finde, das ist auch die schönste Erkenntnis eigentlich. In so einem Lebensmoment, wo es so schmerzhaft ist, trotzdem festzustellen und am Ende des Tages brauche ich zum Leben erstmal nur mich selbst. Also
ja.
Ich brauche, also ich finde immer so, meine Kinder, die sind auf so einer besonderen Insel. Also ohne die ist es wirklich schwer vorstellbar. Aber alle anderen Menschen, die so sich so in meinem Umfeld bewegen sozusagen, die habe ich gerne um mich herum und auch in meiner Nähe. Aber wirklich zum Leben, zum Überleben brauche ich die nicht. Ich brauche nicht die Hand von jemandem anders. Ich kann es auch alleine schaffen.
Ja.
Und, für mich ist immer so ein Gefühl von Handlungsfähigkeit, von Selbstwirksamkeit entstanden. Und das macht mich selbstbewusst und unabhängig. Und das sorgt auch dafür, dass ich Beziehungen, die ich lebe, also auch freundschaftliche Beziehungen, sehr ohne Druck leben kann.
Mittlerweile, ja.
Ja, genau, das muss sich entwickeln. Und das entwickelt sich in dieser Krise.
Ja, also das ganz klar, wächst man aus solchen Situationen, wenn man es zulässt. Ich habe mich ja früher auch in ganz anderen Kreisen bewegt und habe Freundschaften, die ich vorher hatte, also vor meiner Beziehung, vernachlässigt, die aber wieder zurückgekommen sind, die heute noch an meiner Seite sind. Zum Thema Kinder kann ich dir sagen, ich hatte kurz den Moment, als ich das rausgefunden habe, weil er hat es mir nicht gesagt, dass da jemand anders ist, ich habe das rausfinden müssen, habe ich kurz gedacht, ich schaffe das Leben nicht, das kann ich nicht. Und dann wurden mir halt diese Kinder eingeblendet. Meine Kinder, die habe ich auf einmal vor Augen gehabt und habe gesagt, und jetzt geht's weiter. Also, ne, natürlich haben die auch dazu beigetragen, dass ich weitergemacht habe. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wäre ich alleine gewesen. So.
Klar.
Ne?
Ja, die Kinder sind immer ein Motor, ne?
Total. Sind sie ja heute noch. Ich meine, die sind groß, die sind jetzt 22 und 26. Aber trotzdem ist mein Hauptaugenmerk, mein Fokus immer auf den Kindern. Ich gucke da immer hin. Ne? Geht's denen gut? Das ist so typisch Mutti halt. Ne? Was machen die? Ne? Ja.
Das war für mich auch immer so. In so Momenten, wo ich gedacht habe, boah, ich kann nicht mehr. Ich weiß noch, als mein Sohn ganz klein war und ich habe studiert und ich habe immer gearbeitet. Ich habe damals für die Olbora gearbeitet schon und habe nebenbei noch zum Beispiel im Tafelfreuden gekellnert und so, weil irgendwo muss die Kohle ja auch herkommen, um mir mein Studium zu finanzieren. Dann so viel irgendwie parallel immer gemacht und der Kleine. Und manchmal habe ich gedacht,
ja, verstehe ich.
Zu viel. Ich kann das nicht tragen. Und dann sieht man irgendwie sein Kind und denkt, doch, und ich schaffe das.
Du kannst es, ja. Mhm. Genau. Die geben dir ganz viel Kraft auch, ne? Ich glaube, ich glaube auch, dass ich, dass die Kinder mich durchaus stärker gemacht haben, weil ich da mit Geburt meines Sohnes auch tatsächlich erst wusste, was ist bedingungslose Liebe. Das kannte ich vorher nicht. So, ne? Dieses, okay, du brauchst einen Arm, welchen willst du haben? So, das kannte ich vorher nicht. Ne? Und die machen dich stärker. So oder so, ne?
Ja, man ist so ein bisschen in der Verpflichtung dann auch, ne?
Ja,
also man will das
auch, aber, ne? Aber also
für mich
ohne Anstrengung. Drumherum. Ja.
So, genau. Wie geht's dir, wenn du heute mit Frauen in Kontakt bist, die Ähnliches erleben sozusagen? Also jetzt nicht in der Geschichte, weil die Geschichte ist ja immer individuell, aber im Gefühl. Also wenn du mit Frauen irgendwie im Kontakt bist, sei es bei der Arbeit oder privat, die dir erzählen, dass sie das Gefühl haben, sie stecken fest, sie sind vielleicht auch nichts wert ohne ihren Partner oder sie haben keine Idee von sich selbst ohne ihren Mann an ihrer Seite oder ihren Partner an ihrer Seite. Was gibst du denen mit? Was empfindest du da?
Ich empfinde da schon eine Traurigkeit. Oft wird das nicht ausgesprochen, aber ich spüre das. Wenn sie also gewisse Sachen sagen, wie, naja, der hat ja auch den ganzen Tag gearbeitet. Wo ich denke, ja, und du hast zwei kleine Kinder. Das ist keine Arbeit. Also ich finde, das ist eines so der anstrengendsten Arbeiten, wenn du den ganzen Tag jetzt gerade Ferienzeit, keine Schule, kein Kindergarten, keine Kinderbetreuung. Das ist Hardcore schon auch, ne? Die Kinder dann bei Laune zu halten oder alles bei Laune zu halten. Es ist natürlich schwierig zu sagen, oh, schau mal da ein bisschen mehr hin. Also guckt mal, dass ihr solltet als Team funktionieren und nicht als du machst alles und gehst abends fix und fertig ins Bett. Ne? Und bist nicht glücklich. Das kann es nicht sein. Red doch mal mit ihm. Ne? sprecht euch doch mal aus. Oder wenn du die Möglichkeit hast, fahr mit deinem Mann mal weg. Ne? Redet. Mehr kann ich da, das ist schwierig, da zu stochern. Also da warte ich dann ab. Ich meine, wenn die Leute zu mir kommen, die kommen ja öfter. Ne? Die kommen ja nicht nur einmal, die kommen ja öfter. Und dann öffnen die sich immer mehr. Ja, was mache ich dann? Ich empfehle dann ein Paar-Coaching. Meistens schicke ich sie zu dir und sage dann, das ist das, ne, vom Anfang wieder, es gibt so tolle Sachen, die man machen kann. Ich gehe nicht bei und sage, oh, den Kerl musst du verlassen, weil ich ja gar nicht weiß. Ich sage immer, wenn die Liebe da ist, ja, dann ist es auch wert, daran zu arbeiten. Aber wenn natürlich nur der eine funktioniert oder der eine gibt, die eine gibt, der andere nimmt oder umgekehrt, dann hat das alles keinen Zweck. Ist das meine Aufgabe? Ich weiß es nicht. Also ich kann immer nur unterstützend was an die Hand geben und sagen, wenn du so unglücklich bist, schau doch mal hin. Na, guck doch mal, was kannst du ändern? Ich habe eher das mit den ganz jungen Frauen, die eher dieses Elternproblem haben. Wenn ich dann so Sätze höre wie, oh, meine Eltern sind meine Kinder, da drehe ich durch. Nein, deine Eltern sind nicht deine Kinder. Du bist das Kind, es ist verkehrt rum. Sieh zu, dass du aus diesem Konstrukt rauskommst. Das macht, merkst du gerade, das macht mich schon wütend, wo ich denke, was ist denn mit den Eltern los? Bitte? Also lass doch die Kinder außen vor. Ne? Ich rede jetzt von Anfang 20-Jährigen, Mitte 20-Jährigen, die vielleicht in einer Beziehung sind, aber noch nicht dieses Konstrukt, was du hast, was ich habe. Also das habe ich hier viel. Ich habe viele junge Frauen, die eigentlich schon innerlich so kaputt sind, wo mir das Herz blutet. Wo ich denke, ihr müsst ganz, ganz, ganz dolle was tun, um da rauszukommen, um euch frei zu machen von euren Eltern. Ihr müsst euch nicht kümmern, weil Mama und Papa sich ständig streiten. Das ist nicht euer Job. Ne? Geht da raus. Blut ist manchmal so dick, dass es dich erstickt. Das stelle ich immer wieder fest. Ne?
Ja, viele Menschen lernen ja auch gar nicht, dass sie sozusagen ihre Grenzen als Individuum stecken dürfen. Ne? Also Grenzen werden so in der Familie vorgegeben. Also wir als Familie haben bestimmte Werte, Normen, Grenzen, wie auch immer. Und die vertreten wir nach außen. Und damit ist dann gar nicht immer der Einzelne gemeint. Das merke ich hier ganz oft, dass es vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt, zu benennen, wo sie sich nicht mehr wohlfühlen oder wo sie sich unsicher fühlen, was sie brauchen, weil sie sich vielleicht selber nicht, sie wollen sich nicht so in den Vordergrund stellen, sie wollen nicht unangenehm sein für andere.
Nee, sie wollen zufrieden stellen. Also Thema junge Frauen, Weihnachten, flossen hier auch Tränen bei den Frauen. Auch die dann nicht verheiratet sind, aber schon lange in Beziehungen sind, weil die Familie kommt, dies kommt, der Mann hilft zu Hause nicht mit und die Frau selber am Arbeiten, also Fulltime-Job. Und total überlastet, wo ich denke, lass mal fünfe gerade sein. Das muss nicht alles blitzen und glänzen, nur weil die Schwiegermutter kommt. Ist doch vollkommen wurscht. So, ja, aber da sind wir wieder bei Instagram versus Reality, was den Menschen da vorgespielt wird. Ne? Was die Medien machen. Gut, ich bin ja die letzte Generation Mütter, die komplett frei davon groß geworden ist. Ich kann dir aber sagen, mein früheres Ich wäre so gefährdet gewesen. Hätte ich damals Instagram oder sowas gehabt. Ich hätte mich nur verglichen. Das kann ich den jungen Frauen sagen. Das ist vollkommen wurscht, wenn ich die dann in meine Wohnung lasse. Boah, ist das ordentlich bei dir? Ja, ist es. Ich habe keine kleinen Kinder mehr. Was meinst du, wie das früher aussah? Ne, überall flog was rum. Das ist ja nicht mehr.
Also ich glaube, in echt mit Kindern und Beruf, also ich finde auch jetzt gerade zum Beispiel in den Ferien, es ist utopisch, es ist nicht machbar.
Nein, oder ich muss auch nicht.
Ich würde denen sagen, ihr müsst morgens um 17:45 das Haus verlassen und ihr dürft um 20.45 Uhr wiederkommen.
Und dann ab ins Bett.
Ja. mir geht das manchmal so, wenn ich von der Arbeit komme, dann ich habe morgens gerade die Küche sauber, verlasse das Haus. Und dann sind überall Krümel und der Toaster steht schief und das Nutella-Glas steht da und dann ist Schokolade am Wohnzimmertisch und die Kleine hat sich irgendwie einen Kakao gemacht und
Und die kann das nicht so wie du.
Ja.
Genau, das muss ich aber auch mal lernen. Das habe ich ja heute noch mit meiner Tochter, wohnt ja gerade wieder bei mir. Und ich denke das heute noch, wenn ich dann so die Finger sehe auf meinem Edelstahltoast, dann denke ich, oh, halt den Mund, das ist so unwichtig. Das ist so ein Quatsch eigentlich, ne? Aber da sind wir wieder bei der Prägung. Bei meiner Mutter war das auch geleckt. Also da konnte jederzeit jeder kommen.
Mir hat das total geholfen. Ich hatte damals mal Besuch von meiner damaligen Chefin, in der Berner Frühförderpraxis gearbeitet. Und als die kam, wollte ich eigentlich die Bude ganz ordentlich und sauber haben, weil ich wollte so einen guten Eindruck machen.
Ja, ja, sehr guter Eindruck, ja. Genau.
Und ich habe nur unten aufgeräumt, weil ich gedacht habe, oben. Ja, die kam aber nicht nur so, die kam halt mit einer Tasche mit Sachen und hat sich von meinem Sohn sein Zimmer anzeigen lassen. Ich habe nur gedacht, als sie nach oben ging, oh Gott,
ja.
Nur der unangenehmste Moment der Welt. Überall Wäschekörbe und Spielzeug und ach Gott, das Waschbecken nicht sauber im Bad und so. Und dann ging sie hoch und ich habe das total angefangen, das zu rechtfertigen. Ich habe gesagt, es tut mir total leid, ich wusste nicht, dass du hochgehst und bitte guck da nicht hin und guck hier nicht hin. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, das beruhigt mich, dass das bei dir so aussieht, weil ich weiß, dann geht der Fokus zu den Kindern und nicht ins Haus.
Ja.
Und ich, okay.
Ja, so geht's auch. Die Sichtweise, ne? Das ja. Ist, genau, und das ist das, was so der Psychologe, der hat mir damals auch so andere Sichtweisen. Mein Sohn war damals unwahrscheinlich aggressiv zu mir. Und mich hat das so mitgenommen, also kurz nach der Trennung war das, der war klein. Und ich habe mir gedacht, mein Kleiner, und wieso ist der so? Und der Psychologe hat gesagt, das ist das größte Kompliment. Der fühlt sich so sicher bei Ihnen, dass der machen kann, was er will. Der weiß genau, sie bleiben bei ihm. Und es bringt dir so viel, solche Sachen zu hören. Und ich denke, okay, jetzt kann ich damit umgehen. Jetzt nehme ich mir das nicht mehr zu Herzen. Ich nehme es nicht mehr persönlich. Ich lasse ihn einfach, weil er hat auch getrauert. So, das war seine Art zu trauern. Und ich finde das großartig, wenn Menschen, das sind, also ich stehe auf Schlüsselsätze. Und das sind ja. So Schlüsselsätze. Ne? Auch das, was die Frau gesagt hat, der Fokus liegt auf den Kindern. Perfekt. Stehe ich total drauf, ist abgespeichert.
So. Mir hat das auch total geholfen, weil ich habe mich direkt wohlgefühlt mit ihr.
Ja.
Habe mich auch direkt wertig gefühlt. Und ich kenne das auch so, weißt du, dass meine Mutter zum Beispiel ist total ordentlich und ich war schon immer super unordentlich. Und das war immer ein Thema zwischen uns. Und immer dieses, Denise, du bist nicht ordentlich. Und das war so ein, für mich oft so ein Gefühl von, okay, ich kann das gar nicht richtig machen, weil ich bin das nicht. Also das, was sie für...
Genau, das gibt es ja an deine Kinder weiter, ne? Ja.
Genau. Und dieses Gefühl, also dieser Glaubenssatz von, wenn ich nicht ordentlich bin, dann bin ich nicht gut. Also das ist jetzt sehr runtergebrochen, aber der steckte natürlich so ein bisschen drin. Und damit mich jemand gut findet, muss ich die Bude sauber haben, sozusagen. Das hat sich so daraus ergeben. Und dann mal zu hören,
nee. Und das ist mir auch noch so, ja.
Das, genau, und das ist etwas zum Beispiel, was ich mitnehme hier auch in meine Arbeit, weil ich mir so wünsche für so viele Menschen, dass sie sich nicht ständig in Frage stellen, sondern wirklich nochmal so diese äußeren, also diesen Glauben an das, was Menschen möglicherweise denken könnten von einem, dass sie das mal ablegen, weil erstmal ist es ja auch dahingestellt, ob sie das dann
ist in so echt... Wunde.
Ja, und ja. Das ist ja auch klar. Also ich denke mir, jemand findet mich gut, wenn meine Wohnung sauber ist. Aber vielleicht fühlen sich Menschen auch wohl, wenn es ein bisschen wuselig gemütlich ist. Oder manche Menschen fühlen sich erleichtert, wenn sie zu Besuch kommen und sagen, oh Mann, bei dir steht auch mal ein Wäschekorb oder so, das beruhigt mich irgendwie. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das wünsche ich mir für die Menschen, mit denen ich arbeite, dass sie mal so einen Abgleich auch kriegen und sich nicht immer gleich auf Basis dieser äußeren oder möglichen äußeren Bewertungen selber irgendwie herabstufen. Weil dann entsteht ja auch wieder Druck.
Genau, du machst dir Druck. Mhm. Also ich bin schon ziemlich ordentlich. Ich bin ein ziemlicher Monk, muss ich sagen. Ich sortiere unwahrscheinlich gerne. Auch das war früher in meiner Kindheit kein Thema. Ich glaube, ich habe die schlimmste Form vom ADHS, weil ich kann morgens aufstehen und die Bude umstellen. Ich habe aber diesen Anspruch gar nicht an meine Leute. Wenn ich irgendwo hinkomme, meine besten Freunde, da steht so viel Zeug rum, weil die auch unwahrscheinlich viel sammeln, da fühle ich mich pudelwohl. Ich brauche das für mich, ne? Weil ich so viel Wusel im Kopf habe, brauche ich diese klaren Linien um mich herum. Aber wenn ich woanders bin, kann ich mich da genauso wohl fühlen.
Und ich glaube, das ist genau sozusagen der Schlüssel, ne? Dass man vielleicht nochmal, und das mache ich ja hier auch oft mit meinen Klienten und Klientinnen, mal so ein bisschen auf Pause drücken und mal eben sortieren, okay, was davon kommt von außen oder was glaubst du kommt von außen, was du erfüllen musst und was willst du eigentlich selber?
Ja.
Und du anfängst, das zu bedienen, was du eigentlich selber bist und was du, wo du dich wohlfühlst, was dich zufrieden macht, wo du dich gut und wertig fühlst sozusagen, dann ziehst du das am Außen ja auch an. Also bei mir zum Beispiel so, ich räume für niemanden mehr auf. Ich mache auch
Doch, ich mache schon. Also gut, das ist bei mir auch berufsbedingt, weißt du. Ich muss ja hier alles mit Corona ja nochmal, kam ja nochmal eine Schippe drauf, so dieses, ich glaube, das überträgt sich halt auch in mein Privates, dass ich hier alles desinfiziere, abputze, mache. So, das ist halt beruflich bedingt bei mir. Und so geht es drüben weiter, ne?
Ja, für mich ist es so, ich merke mit zunehmendem Alter, dass ich lebe natürlich auch gerne in totaler Ordnung. Ich finde das voll schön, weil dann habe ich meinen Kopf frei.
Ja.
Ich bin nur von Natur aus nicht so, dass ich so ganz akkurat bin. Es ist bei uns zu Hause jetzt nicht turbo schlimm, aber es ist schon so, dass da mal, keine Ahnung, die Schuhe nicht im Schuhregal stehen, sondern davor oder das Geschirr nicht im Geschirrspüler, sondern obendrauf. Weil wenn einer ein Glas obendrauf stellt, dann denken alle anderen, ach, so machen wir das hier. Dann machen wir das hier.
Ich stelle es dazu. Ja, das sind so Strukturen, ne? Aber das ist, finde ich, etwas, das ist immer, also das, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber das ist von Familie zu Familie, egal wie groß diese Familie ist, ob mit Vater oder ohne Vater, das ist deren Ding, wie die es machen. Ja. Da gehe ich doch nicht bei und urteile darüber, ob da Geschirr auf der Geschirrmaschine ist. Oder ob da ein Wäschekorb rumsteht, das interessiert mich gar nicht. Das sehe ich gar nicht. Ne?
Das ist das, was man sich auch nochmal so klar machen muss. Ich glaube, das ist die Angst, bewertet zu werden.
Ja.
Und in
das
echt.
Das schon unsere Mütter. Wenn das da nicht ordentlich ist, dann sind das keine Leute, was sind das für Leute dann? So, ne?
Ich glaube, in echt passiert es nicht. Und ich sage dir ganz ehrlich, die Leute, die zu mir nach Hause kommen und sagen, oh, der nächste ist aber komisch, weil das Geschirr steht oben drauf und nicht drin. Ja, die müssen ja auch nicht wiederkommen.
Nein, und das ist auch, das merke ich auch hier mit Kunden, die Leute, die gar nicht zu mir passen, die kommen auch nicht wieder. Und das ist dann auch gut so. Ne? Ja. Das ist, das habe ich auch gelernt im Laufe der Jahre. Früher hat man sich Gedanken gemacht, wenn Kunden weggeblieben sind. Das hat seinen Grund. Ne? Genau. Das hat seinen Grund. Die gehen woanders hin, es ist genug für alle da. Da bin ich vollkommen neidfrei. Das habe ich mir auch abtrainiert, dieses immer gucken, was haben andere, was machen andere. Tue ich nicht mehr. Jeder hat seine Berechtigung, ne? Auf irgendeine Art und Weise. Und wenn Menschen nicht zu dir passen, dann verabschiedest du, sagst Tschüss in Liebe und der Nächste steht schon da.
Oder ja, das Nächste.
Ne?
Ja.
Das macht dich auch unglaublich frei, auch mit Freunden. Natürlich, ich bin jetzt 54, natürlich habe ich auch Freunde gehen lassen. Oder mich von Freunden verabschiedet. Was ja auch in so einer Extremsituation wie Trennung. Du wirst ja auf einmal, also da, die Würfel fallen ja neu.
Ja, klar.
Wer steht eigentlich hinter dir? Mhm. Und wenn ich dann, also was mich unwahrscheinlich getriggert hat damals war, ich habe das kommen sehen. Aha, und wieso hast du nichts zu mir gesagt? Weil ich habe es nicht kommen sehen. Das sind doch keine Menschen für dich, die du in deinem Leben brauchst. Auf Wiedersehen. Ne? Kommen andere tolle Menschen dafür.
Ja, und das Vertrauen. Darin muss man, glaube ich, haben, ne?
Ja.
Dass man Menschen.
Total. Also dieses, da sind wir wieder beim Loslassen. Ich finde, oh, loslassen, oh, ganz schrecklich. Lass mal los, fahr mal rechts ran. Das sind so Sätze, die finde ich eigentlich ziemlich bescheuert, aber sie sind auch richtig. Ne? Mhm. Das kann ich mittlerweile ganz gut auch für mich rausfiltern. Wen möchte ich eigentlich näher an mich ranlassen? So, ich lasse die Leute ja schon sehr nah an mich ran. Viele wissen fast alles über mich. Ich weiß fast alles über die anderen, wenn wir hier am Lasern sind und am Schnacken sind. Und aber wen, mit wem treffe ich mich dann nochmal außerhalb? So, das kann ich mittlerweile ganz gut filtern. Da bin ich ganz stolz drauf. Natürlich falle ich auch nochmal dann und wann auf die Nase. Ist aber nicht schlimm, erkenne ich früh. Ne? Nicht so wie früher.
Ja, und das, ich finde, man muss auch versuchen, bei allen blöden Situationen, die man halt gehabt hat oder Enttäuschungen, die man erlebt hat, auch offen zu bleiben und warm zu
und
bleiben.
Und danke sagen, danke für die Enttäuschung. Ne? Ganz wichtig.
Mhm. Okay. Alex, es war schön mit dir.
Es war schön mit dir. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht.
Ja, du, genau deswegen bist du ja da. Ich finde das ganz schön, alles, was du so erzählt hast. Und für mich wäre ein Abschlusssatz noch schön. Was ist etwas, was du, ein Satz, den du den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mitgeben möchtest?
Immer auf sich selbst zu achten, immer auf sein Bauchgefühl zu hören, weil das betrügt dich nie. Das erste Bauchgefühl ist immer das Richtige. Ja, auf sich aufzupassen. Auch wenn die Liebe groß ist, Liebe ist was Wundervolles, wenn sie da ist, aber trotzdem auf sich zu achten. Und es gibt eine Schauspielerin, die ich ganz toll finde, Gillian Anderson, die hat mal gesagt, Follow your dreams, not your boyfriend. Und das finde ich auch ziemlich cool.
Okay. In diesem Sinne, Alex, vielen Dank.
Ich danke dir.
Und ich freue mich, wenn wir beide uns ganz bald in echt
Wir
auch
sehen
wieder.
uns in echt. Genau.
Mach's gut, Alex.
Tschüss.
Tschüss.